Kapitel 1 Perry Roden Der zehnte Kreis der Hölle Perry Roden saß angespannt vor einer ganzen Holo-Batterie. Er blickte kurz auf, als Reginald Bull und Rufus Darnell den Besprechungsraum betraten. Er winkte den beiden, sich zu setzen. Um den Tisch hatten sich etliche Personen verteilt. Neben Tuire Sitare, Tim Schablonski und Autumn Legacy war das komplette Leiden-Team anwesend. Bell McGraw, Abba Prajapati, Luan Parparim und selbstverständlich Eric Leiden selbst. Sitare saß ein wenig abseits, ungewöhnlich für den Mann mit den kupferroten Haaren und dem Rabentattoo auf der Stirn. Meist zog er es vor, im Zentrum des Geschehens zu sein. Roden sah, dass Bull den Auluren musterte. In der Luft lag ein leises Knistern und Singen. »Kommandant Rainbow ist uns über Intercom zugeschaltet«, sagte Roden. »Unsere Situation ist schwierig, um es nett zu formulieren. Alle wissen mittlerweile, dass die Magellan verschwunden ist. Den Grund dafür kennen wir nicht, aber alle Möglichkeiten, die mir in den Sinn kommen, sind unerfreulich.« Zuallererst sind wir beschädigt in einer Gegend herausgekommen, wie sie gefährlicher kaum sein kann. Er warf Tim Schablonski einen auffordernden Blick zu. Der stämmige Chefingenieur aktivierte eine ganze Schar Hologramme und etliche Flachdarstellungen, hauptsächlich Tabellen und Zahlenkolonnen. Ein Bild baute sich auf. Im Zentrum saß eine kompakte kleine Kugel. Eine Darstellung des Neutronensterns, zu dem die Sonne Réunion kollabiert war. Um sie herum zeichnete die Positronik ein wildes Gewirr von Feldlinien, die grafische Umsetzung des magnetischen Felds, das der tote Stern erzeugte. Er selbst rotierte mit enormer Geschwindigkeit und die eingeblendeten Daten beschrieben eine tektonisch hochaktive Oberfläche aus kristallinem Eisen, darüber eine dünne Schicht aus Eisenplasma. In dieser hochverdichteten Kruste kommt es ständig zu Brüchen und infolgedessen zu Sternbeben, sagte Leiden. Die düsterblaue Beleuchtung des Holos verwandelte sein Gesicht in eine dämonische Fratze. Das Flackern der Feldlinien verstärkte diesen Eindruck. Von seiner Virusinfektion war bis auf eine leichte Heiserkeit nichts mehr zu bemerken. Der raue Tonfall unterstrich seine Worte jedoch auf unheimliche Weise. »Die Positronik hat Sinn für Dramatik«, konstatierte Roden im Stillen. »Dieses blauschwarze, rasend rotierende Monstrum hätte man kaum effektvoller darstellen können. Alles daran ist mörderisch und gewalttätig. Wer da die Meinung vertritt, Natur sei Harmonie, hat den Bezug zur Realität verloren. Auf der anderen Seite, wer bekommt etwas derartiges jemals zu sehen?« Tatsächlich wirkte das Bild extrem bedrohlich. Das vibrierende Geräusch, das in der Luft lag, unterstrich das Gefühl, das die Wiedergabe wohl in allen auslöste. »Und der Kern?«, fragte Bull. Nervös fuhr seine Hand durch das rote Haar mit den angegrauten Schläfen. »Was steckt unter dieser ständig splitternden Eisenkruste?« Eric Leidens Hand griff in das Hologramm und teilte es. Im Innern des Magnetars war eine diffuse violette Masse zu sehen, die sich bewegte. »Konvektionsströme«, antwortete der Hyperphysiker. »In einer supraflüssigen und supraleitenden Neutronenflüssigkeit. Viele dieser Modellannahmen sind nicht ausreichend gesichert. Was der Kern selbst ist, wissen wir gar nicht. Vielleicht ein fester Block, der eventuell aus Quarks bestehen könnte.« Alles in allem ein extremer Ort in jeder Hinsicht. Die Astronomin Bell McGraw schaltete sich ein. Die Flussdichte im Magnetfeld dieser widerlichen Sonnenleiche beträgt in der Spitze weit über 10 hoch 8 Tesla. Das Magnetfeld der Erde ist im Vergleich geradezu jämmerlich. 0,18 Tesla. Bisher hatten wir mit Magnetaren nur theoretisch zu tun. Exakte Messungen oder eine solide Datenbasis waren nicht zu finden, nicht einmal in den arkonidischen Datenbanken, die uns zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, die Arkoniden gehen diesen Dingern seit tausenden von Jahren zielgerichtet aus dem Weg. Eine kluge Entscheidung übrigens. Ein grelles Aufflackern des Holos zog die Aufmerksamkeit auf sich. Roden nahm für einen kurzen Moment ein Nachbild wahr. »Und was war das, bitteschön?« ächzte aber Prajapati. Der Inder blinzelte. Leiden ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ein Gamma-Blitz«, sagte er dann. »Wenn es auf der Oberfläche zu Brüchen oder gar einem Sternbeben kommt, entlädt sich die Energie. Das ist ein sogenannter Soft-Gamma-Ray-Repeater, ein SGR.« »Hauptsache, es gibt eine Abkürzung«, spottete Bell McGraw. »Dann fühlt sich der Hyperphysiker sofort wohler.« Leiden runzelte die Stirn und warf ihr einen tadelnden Blick zu. Sie zog den Kopf zwischen die Schultern. Für einen kurzen Augenblick sah sie aus wie eine gedrungene Schildkröte. Darnell hob die Hand. Leiden räusperte sich und sah ihn auffordernd an. Roden konnte sich vorstellen, dass den leitenden Ingenieur der Fernau einige Fragen quälten. »Der Grund dafür, dass es zu solchen Auswirkungen bei uns an Bord kam, ist, dass sich der Libra-Schirm erst bilden kann, wenn die Meiler die erforderliche Mindestmenge an Energie zur Verfügung stellen«, sagte Darnell. »Der Schwellenwert definiert den Zeitpunkt, an dem die aktivierten Projektoren den Schirm aufbauen können.« »Das war diesmal etwas zu spät, nehme ich an«, fragte Roden. Darnell und Schablonski wechselten Blicke. Darnell kratzte sich am linken Ohr. »Das magnetodynamische Feld des Magnetars hat zu einer minimalen zeitlichen Verzögerung geführt. Einzelheiten spare ich mir. Tatsache ist, dass diese Verzögerung von einigen Nanosekunden ausgereicht hat, um zu diesen technischen Irritationen zu führen. Das Magnetfeld ist derart stark, dass die Auswirkungen überall spürbar sind.« »Nanosekunden«, staunte Bull. »Ganz recht«, sagte Darnell. »Der Libra-Schirm an sich hätte ausgereicht, uns zu schützen, aber er hat sich ein klein wenig zu spät geschlossen. Das hat genügt. Jetzt können sich alle vorstellen, was geschieht, wenn ein Schiff ohne entsprechenden Schutz in ein solches Feld gerät. Ich nenne das elektromagnetisches Schreddern. Was uns solchen Ärger macht, sind nicht mehr als ein paar Tropfen, die sich durch die Ritzen gequetscht haben.« »Tropfen«, wiederholte Luan Perparim entsetzt. Roden bemerkte, dass sich auch in ihrer braunen, löwenartigen Mähne einige Haare aufstellten. Wahrscheinlich hatte sie vor kurzem ein schwaches elektrostatisches Feld durchquert, ohne es zu merken. Leiden musterte die Exolinguistin mitleidig. »Dazu darfst du einige hyperphysikalische Reaktionen addieren, die kein bisschen angenehmer sind. Wir können von Glück sagen, dass sich der Libra-Schirm trotz dieser Verzögerung überhaupt aufgebaut hat. Bei etwas mehr Pech wäre das unterblieben, weil das Magnetfeld die Projektoren ruiniert hätte. Und dann?«